Also wir haben eine tolle Sache angefangen, die Geschichte von dem Simson im Richterbuch zu besprechen. Jedes Mal, wenn ich mich vorbereite, dann denke ich, haben wir nicht zu viel unternommen, dass wir so einen alttestamentlichen Text besprechen. Aber jetzt haben wir angefangen, machen wir auch weiter. Richter 13, Vers 19. Richter, das steht in meiner Bibel, Seite 267, ich vermute bei Ihnen auch. Richter 13, Vers 19. Ich darf kurz erzählen, da wird berichtet, dass Israel unter die Gewalt der Philister, der Heiden, der Gottlosen gekommen ist. Israel ist die Gemeinde des Herrn. Und da erweckt er einen Heiland, einen Retter, das ist Simson. Und die Geburt dieses Simson ist schon merkwürdig. Die Mutter ist unfruchtbar und da erscheint ihr eines Tages der Engel des Herrn und verkündigt ihr, du wirst einen Sohn haben, der soll seine Haare nicht schneiden, der soll ein Geweihter des Herrn sein, kein Wein trinken. Das waren die Zeichen, die äußeren Zeichen der Leute, die dem Herrn angelobt waren in Israel. Man nannte sie hebräisch die Naziräer. So einer soll dein Sohn sein. Und dann haben wir gehört, wie der Mann davon hört und sagt, ach, das hast du wahrscheinlich richtig kapiert, Frau, nicht? Sie hat es ja richtig kapiert. Und dann kommt der Engel des Herrn nochmal und teilt dem Mann dasselbe mit. Die Männer brauchen es etwas länger, bis sie es begriffen haben. Ich kann das ja ruhig sagen, weil ich selber einer bin, nicht? Ich weiß Bescheid. Und da sagt der Manoah, so heißt der Mann, warte, ich will dir ein Opfer bringen. Und nun kommt Vers 19. Da nahm Manoah ein Ziegenböcklein und Speisopfer und opferte es auf einem Fels dem Herrn. Und er tat Wunderbares. Manoah aber und sein Weib sahen zu. Denn da die Lohe auffuhr vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des Herrn der Lohe des Altars hinauf. Da das Manoah und sein Weib sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien nicht mehr Manoah und seinem Weibe. Das heißt, sie sahen ihn nicht mehr. Nicht? Sie sahen ihn nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Und sprach seinem Weibe, wir müssen des Todes sterben, dass wir Gott gesehen haben. Das heißt, es war uns deutlich geworden in der letzten Bibelstunde, dieser Engel des Herrn ist eine Erscheinung Jesu Christi im Alten Testament. Die zweite Person der Dreieinigkeit. Der Sohn, nicht? Der Engel des Herrn, und jetzt sagt Manoah, es war Gott. Aber sein Weib antwortete ihm, wenn der Herr Lust hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht genommen von unseren Händen. Er hätte uns auch nicht solches alles erzeigt, noch solches hören lassen, wie jetzt geschehen ist. Und die Frau gebar einen Sohn und hieß ihn Simson. Und der Knabe wuchs und der Herr segnete ihn. Soweit. In dem Tun des Herrn Manoah mischen sich eine große Klarheit und Erkenntnis mit einer merkwürdigen Unklarheit. Ich möchte erstens mal von der Klarheit im Handeln, im Tun des Manoah reden. Trotzdem er es später ganz richtig zur Erkenntnis kommt, dass er es mit dem Herrn zu tun hat, will er dieser Erscheinung Gottes ein Opfer bringen. Nicht wahr, es heißt in den Versen vorher, willst dem Herrn ein Brandopfer tun? Es bleibt so ein bisschen offen, wird dieses Opfer vor diesen Engel des Herrn gebracht oder vor dem unsichtbaren Gott, nicht? Aber was hier nun so großartig in dem Manoah mir erscheint, wie goldrichtig sein Opfer ist. Wenn Sie mal das Alte Testament lesen, die Opfervorschriften im dritten Buch Mose, dann werden Sie sagen, das stimmt alles nicht. Da darf nur der hohe Priester Opfer bringen und die Priester, und die dürfen nur im Tempel dargebracht werden. Hier ist kein Priester und hier ist kein Tempel. Nun, es existierte damals kein Tempel. Und das Priestertum war verfallen. Und Noah hat eine Ahnung davon, dass im entscheidenden Fall jeder Gläubige ein Priester ist. Luther sprach vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen.
was mich nun beeindruckt, wie richtig er die Opfer bringt. Er bringt ein blutiges Opfer und ein unblutiges Opfer. Im dritten Buch Mose wird es immer genau beschrieben in Opfervorschriften. Diese beiden Opfer, das Tier, das geopfert wird, das Blut, das vergossen wird, und das Speisopfer, das ist ein unblutiges Opfer, das war eine Handvoll Mehl mit etwas Öl, ein wenig Weihrauch. Das blutige Opfer, das Tier, das geopfert wird, das spricht immer von Sünde und Versöhnung. Nicht die Bibel hat da Schuldopfer und Sündopfer. Es spricht immer von Schuld und Versöhnung. Bei so einem blutigen Opfer, da wird gleichsam die Schuld des Menschen stellvertretend auf das Tier gelegt. Und dieses Tier stirbt anstelle des Menschen, der eigentlich den Tod verdient hat. Es ist keiner hier, der nicht ein Gesetzübertreter wäre in den Augen Gottes. Und Gott nimmt es sehr genau. Gott nimmt es sehr genau mit seinen Geboten. Und darum sind wir des Todes schuldig. Und da lässt Gott in Barmherzigkeit das Opfer zu. Und der Mensch legt gleichsam seine Hände, seine Schuld auf dieses Tier und das stirbt stellvertretend. Und so wird jedes der blutigen Opfer ein Hinweis auf das Opfer, das endgültig Versöhnung schafft und Frieden gibt. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Alle diese blutigen Opfer des Alten Bundes sind ein Hinweis auf das letzte, entscheidende, wirklich versöhnende und sündentilgende Opfer, das Jesus auf Golgatha gebracht hat. Aber neben diesen blutigen Opfern, die von Sünde und Versöhnung sprechen, von Stellvertretung, nicht die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, neben diesem blutigen Opfer gibt es im Alten Bund immer die unblutigen Opfer, das sogenannte Speisopfer. Das wird immer zu den blutigen Opfern, zu den stellvertretenden Opfern hinzugetan, heißt da immer. Das ist etwas, was wir hinzutun können. Sehen Sie, das große, endgültige Opfer, das können wir nicht darbringen. Da hat der Sohn Gottes sich selber für uns dargebracht. Aber die Speisopfer dürfen wir dazu tun. Das sind die Opfer, die wir bringen können. Unsere Gebete, unsere Liebe, unsere Hingabe. Unsere, also auch Liebe zum Nächsten, nicht was uns eben gesagt wurde. Auch unsere Kollekten, versteht, das sind Speisopfer, was wir tun können. Die Speisopfer versöhnen keinen Sünder mit Gott. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, nicht, die versöhnen keinen mit Gott, keinen. Sondern versöhnen kann mich nur das blutige Opfer, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, ist deutlich. Aber das Speisopfer gehört dazu im Leben eines Menschen, der das blutige Opfer annimmt. Und ich hoffe, unser Leben auch reich ist an Speisopfern, sagen wir, an freundlichen Gaben. Ich war gestern aus Friesland bei einer Gemeinschaftskonferenz. Und da habe ich gesagt, einer erzählt mal eben 5 Minuten von ihrer Jugendarbeit. Habe ich 5 Minuten von erzählt. Da sagten sie, jetzt opfern wir für Pastor Busch seine Jugendarbeit. Da haben sie fast 1100 Mark zusammengelegt. Das war ein Speisopfer, nicht? Das war ein Speisopfer. Jetzt kann ich mein Pfingstlager bestreiten, nicht? Das ist ein Speisopfer. Das kann kein von der Hölle erretten. Das kann kein selig machen. Das ist hinzugetan von uns aus zu dem herrlichen Opfer Jesu, nicht? Und sehen Sie, das ist so interessant, dass der Mann Noah das ganz richtig kapiert. Das heißt hier im Vers 19, da nahm man Noah ein Ziegenböcklein. Das ist das Blutopfer. Der Hinweis auf das Lamm Gottes der Welt Sünde trägt. Das Opfer, das stellvertretend stirbt. Und das Speisopfer, dieses äußere Symbol der Hingabe an den Herrn mit allem, was man ist und hat, nicht. Und Opfers auf einem Felsblock vor dem Herrn. Die sind klar. Er hat also die Opfervorschriften sauber im Kopf, der Manoah. Und sein Handeln ist da kolossal folgerichtig. Aber jetzt möchte ich reden von der Unklarheit, also zweitens, Das war die Klarheit im Handel des Manoah. Zweitens die Unklarheit im Handel des Manoah. Ich habe heute 7 Punkte, aber ich werde bloß mit 4 fertig werden, macht aber nichts. Nicht? Wir haben noch ein Leben vor uns. Also zweitens die Unklarheit im Handeln des Manoah. Sehen Sie, wenn man den Text liest, dann sagt der Manoah zu dem Engel des Herrn, ich will dir was zu essen geben. Ich lade dich zu einer Tasse Kaffee ein. Da sagt der Engel des Herrn, du kannst mir geben, was du willst. Ich werde nichts von dir nehmen, aber wenn du dem Herrn ein Opfer bringen willst, dann tu das. Und nun gibt der Manoah vor diesem Engel des Herrn dieses Opfer. Es ist nicht ganz klar, ob er, möchte mal sagen, hier schon kapiert, dass er es mit Gott zu tun hat. Ich habe es immer so verstanden, man könnte darüber diskutieren, dass er vor diesem Engel des Herrn opfert. Aber dann überwältigt ist, wie dieser Engel des Herrn in der feurigen Lohe auf einmal auffährt in den Himmel. Und da fährt er nieder und sagt, wir sind des Todes, wir haben Gott gesehen. Er hat das eigentlich doch schon vorher gewusst, das hätte er gar nicht gehofft. Er hat schon vorher geahnt, dass der Engel des Herrn Jesus ist. Dass ihm hier Gott erscheint. Das hätte er gar nicht gehofft. Aber als er plötzlich dieses Gewaltige geschieht, dass dieser Engel des Herrn zurückgeht in die andere Dimension, so gewissermaßen im Feuerschein, da erschrickt er und sagt, ich bin des Todes. Er hat schon vorher geahnt, dass es mit Gott zu tun hat, und erst am Ende sagt er auf einmal, wir sind des Todes, aber das vorher nicht gesagt. Das kommt, ist deutlich, was ich meine, nicht wahr? Er redet mit dem und er bringt vor ihm das Opfer und erst wieder verschwindet so wunderbar, da kommt das Schrecken über ihn. Man kann Gott nicht ansehen, wir Sünder, wir sind des Todes. Ich habe gedacht, das ist doch ein bisschen unklar, bis mir auf einmal aufging, nein, so ist er nicht. Liebe Freunde, man kann in der Bibelstunde sitzen und glaubt wirklich, dass der Herr Jesus lebt und auferstanden ist. Und wenn gebetet wird, dann betet man wirklich mit und hört seine Stimme im Worte Gottes. Man hört nicht im Pastor Busch, sondern den Herrn Jesus, den Hirtenstimme. Und doch kann es geschehen, dass auf einmal ein Augenblick kommt, wo einem erschreckend aufgeht, was mit dem Herrn zu tun. Die ganze Zeit hat man das nicht kapiert. Verstehen Sie? Man kann lang im christlichen Bereich rumrudern und hat eigentlich doch nie vor dem Herrn selber gestanden. Nicht vor ihm erschrocken und hat seine Stimme gehört. Wie beschäftige ich mich mit dem Worte Gottes, so ein Pastor? Ne? Von morgens bis abends habe ich mit zu tun, für mich und für andere. Ich lebe in diesem Buch. Und doch kann es sein, dass plötzlich in einem besonderen Erlebnis auf einmal aufgeht, mit wem man es zu tun hat. Und denkt, Mensch, wie gehst du mit der Sache um? Und wie sprichst du von Gott? Da müsste doch ein Zittern in deiner Stimme sein. Und du sprichst vom Kreuze Jesu. Mensch, was ist das doch für eine Sache, dass Sünder gerettet werden und dass meine Sünde von mir genommen werden kann? Und wie genau will er es von mir aufgedeckt haben? Und wie wieder wirklich eine Wiedergeburt und neues Leben haben? Sie verstehen? Man lebt drin, man glaubt es, man hat es. Und doch gibt es einmal vielleicht eine Stunde, wo erst die letzten Schleier fallen und man versteht, was man an der Gegenwart des Herrn hat, was sein Gericht bedeutet, was unsere Sünde für ein Gewicht hat, was Versöhnung wirklich ist, was Gebet wirklich ist. Ich weiß nicht, habe ich mich vernehmlich ausgedrückt, ich kann es nicht deutlicher sagen, was ich jetzt meine. Das nächste ist wieder klar. Das dritte, ich muss jetzt reden über den Todesschrecken dieses Manoah. Wenn Sie mal eben reinsehen wollen in Vers 22. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war und sprach zu seiner Frau, zu seinem Weibe, wir müssen des Todes sterben, dass wir Gott gesehen haben. Ein Todesschrecken überfällt ihn, Es ist nichts mehr zwischen mir und Gott. Es heißt mal in einem Psalm: Wer kann stehen vor der heiligen Glut? Zwischen uns und Gott, möchte ich mal sagen, ist dauernd die Grenze zwischen unserer dreidimensionalen Welt und seiner Welt. Darum können die Menschen leben. Wir würden vergehen, wenn die Grenze wegfiele und wir ständen vor ihm in all unserer Sünde. Wer kann stehen vor der heiligen Glut? So heißt es im Psalm. Die Menschen leben davon, dass da noch so eine Glaswand zwischen ist. Wissen Sie? Und auf einmal ist die Glaswand weg. Wir haben den Herrn gesehen. Wir müssen sterben. Einfach auf einmal Todesschrecken vor dem heiligen Gott. Er hat sich noch nie so unrein gesehen, so verlogen, so lieblos, so schmutzig, wie in diesem Augenblick. Ich bin verloren. Das gibt es in der Bibel ein paar Mal, dieser Schrecken vor dem Herrn. Das ist zum Beispiel die Geschichte Jesaja 6. Da schildert Jesaja seine Berufung. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron. Und sein Saum füllt den himmlischen Tempel. Und um ihn her schildert er nur die Cherubin mit den 6 Flügeln, die da rufen: Kadosch, Kadosch, heilig, heilig ist der Herr. Alle Lande sind seiner Ehre voll, dass die Überschwellen beten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus wacht voll auf. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem unreinen Volk. Nicht Jesaja erlebt, dass diese Glaswand zwischen unserer Dimension oder Dimension Gottes für einen Augenblick nicht da ist und er steht vor der heiligen Glut. Weh mir, ich vergehe. In dieser heiligen Glut sieht er plötzlich die ganze Armseligkeit und Unreinigkeit seines Lebens. Da kann man nicht mehr stehen. Erst als ein Engel ihn versöhnt, das müssen Sie lesen, in Jesaja 6, das ist ein gewaltiges Kapitel, nicht? Oder ich denke an die Geschichte des Petrus, die ein bisschen anders ist und im Grund dasselbe. Er hat eine Nachtschicht erlebt, nichts gefangen, sitzt ärgerlich am Strand des Meeres und dann kommt Jesus und sagt: Da ist so ein Gedränge, ich möchte zu den Leuten reden. Lass, fahr mich in dein Boot mal so ein paar Meter weg, dann drücken sie mich nicht ins Wasser. Ich denke, dass Petrus das ärgerlich tat, nicht? Und er tut es. Und hört nun die Rede Jesu, die ihn durch und durch geht. Ach, ich möchte Jesus mal so gehört haben, nicht? Er redete, da heißt im Griechen, in Exousia, in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Was ein Urteil die Pastoren, nicht? Er redet in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und dann sagt Jesus zum Petrus: Fahr auf die Höhe und werft eure Netze aus. Jetzt am Mittag, jetzt auf die Höhe. Und dann werfen sie und tun einen großen Fang. Und im Augenblick ist irgendwie dem Petrus ein Licht aufgegangen. In Jesus kommt Gott. Und das ist seine erste Reaktion, ein riesengroßer Schrecken. Ich bin zu nah an die feurige Glut gekommen. Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Herr, geh von mir hinaus, bin ein sündiger Mensch. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Verstehen Sie? Das wird so wie diese Trennwand wegweht und auf einmal steht man vor Gott, da sieht man nichts mehr als seine Verlorenheit und Unreinigkeit und passt nicht zueinander. Wir sind des Todes, sagt Manoah, wir haben den Herrn gesehen. Nun sagen Sie, das sind so Erlebnisse, die so große Leute gemacht haben. Und jetzt muss ich entscheidend sagen, es wird keiner von uns in den Himmel kommen, wenn wir nicht mal so vor ihm gestanden haben. Denn es gibt keine Erkenntnis der Sünde und dann keine Erkenntnis der Gnade und Jesu, wenn man nicht mal vor ihm gestanden hat in seinem Gericht. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der kommt nicht ins Gericht, steht in der Bibel. Der kommt nicht ins jüngste Gericht. Warum? Weil das hier durchmacht. Weil das hier durchmacht. Man kann stundenlang, also Bibelstunden hören, vielleicht von die an irgendwie interessieren und ansprechen, aber sie werden niemals zur Erkenntnis der Gnade kommen,
Wenn Gott ihnen nicht das schenkt, dass sie vor der heiligen Glut selber stehen und Gott mit ihnen redet über ihre Verlorenheit und Sünde und sie wissen, mich kann kein Mensch retten und kein Pastor und keine Kirche und keine guten Werke mehr, mein Gott, wohin? Dann kann es geschehen, dass sie Jesu Kreuz sehen und auf einmal kapieren, was es ist. Lamm Gottes, das meine Sünde wegträgt. Aus Gnaden soll ich selig werden, weil Jesus alles gut gemacht hat. Verstehen Sie? So kommt man zur Erkenntnis des Heils. So, nur so, nur so. Mir fällt es allmählich ein bisschen auf den Wecker, dass bei allen Fachkonferenzen und bei allem möglichen davon die Rede ist, wie kommen wir heute an modernen Menschen ran? In einer Zeitung steht heute ein großer Bericht über einen Industriefahrer Harre, der den famosen Trick hat, in Fabriken zu gehen und mit den Arbeitern zu sprechen über Gewerkschaftsfragen und so Sachen. Kann er ja stundenlang machen, nicht? Bloß frage ich mich, was dabei eigentlich rauskommen soll, nicht? Das würde ich den Funktionären überlassen, würde ich meinerseits denken, nicht? Aber wenn der Mann Spaß hat, also in Gottes Namen, da zieht eine rote Weste dazu an, steht extra, nicht? Ein Artikel zum 1. Mai. Ach, mir wird schwach an dieser Kirche. Und ewig dieses Gerede, wie kommen wir an die Leute ran? Lieben Freunde, wir kommen überhaupt an keine Leute ran. Wir können das Evangelium überhaupt nur denen sagen, denen Gott die Gnade geschenkt hat, dass sie ihre Verlorenheit erkannt haben. Es hat gar keinen Sinn, Leuten die Ohren voll zu heulen, wenn sie nicht selber angefangen sind, zu erschrecken und zu fragen, was soll ich tun, dass ich selig werde. Und an die brauche ich dann gar nicht lange ranzukommen. Die sind froh, wenn ich ihnen sage, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Oh, ich wünsche ihnen diesen Schrecken des Manoah. Ich möchte Ihnen sagen, dass man im Christenleben diesen Schrecken nicht nur einmal erlebt, sondern immer wieder, immer wieder. Dass man plötzlich auf einmal von Gott aus allen Podesten geworfen wird und denkt, niemals kann ich gerettet werden. Und ganz neu geht einem auf. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du, aber du bist wie ich alles. Er ist wie ich alles. Er ist Heil und Felsen und Rettung und Versöhnung und Gnade und alles, nicht? So, jetzt kommt der vierte Punkt. Den habe ich überschrieben, die kluge Frau. Die Chance, die Simson-Geschichte für das Lob der Frauen, wenn ich das so angucke. Nein, es kommt nachher auch anders. Ich muss sie bloß vorher trösten, gewissermaßen, wenn nachher die schlechten Frauen drankommen, die Delila und so. Aber hier kommt, die Frau des Manoah ist eine wundervolle Frau. Schon die Art, wie sie vorher so kindlich einfach angenommen hat und demütig, was der Engel des Herrn ihr sagt, und wie dann ihr Mann sie bloß anschnurrt und sagt, das hast du alle nicht richtig kapiert, wir müssen dann nochmal sprechen, wie sie dann nicht sagt, ich bin doch nicht so doof, wie du aussiehst, nicht, sondern sagt, also gut, dann machen wir es nochmal, nicht? Und jetzt namentlich in dieser Situation ist sie wundervoll. Wir wollen es lesen, Vers 23. Aber sein Weib antwortete ihm, wenn doch Herr Lust hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht angenommen von unseren Händen. Er hätte uns auch nicht solches alles erzeigt, noch uns solches hören lassen, wie es jetzt geschehen ist. Diese Antwort der Frau Manoah enthält zwei Stücke, also 4a b, nicht? Diese Frau, die hat eine geistliche Erkenntnis. Die sagt, ach mein lieber Mann, dein Schrecken vor dem Herrn kommt ein bisschen spät. Sie hatten wahrscheinlich auch vorher durchgemacht, bei dem ersten Besuch. Da haben wir ein Ziegenböcklein gebracht. Das heißt, wir haben all unsere Schuld, erkannte und unerkannte, auf die Ziegenböcklein gelegt. Und an unserer Stadt starb es und ist es verblutet und verbrannt. An unserer Stadt. Nicht ein Hinweis auf das Kreuz Jesu Christi. Meinst du, der Herr würde ein Versöhnungsopfer annehmen, um hinterher zu sagen, unversöhnte Sünder, euch bringe ich um? Nein, er hat das Opfer angenommen. Manoah, liebe Gatte, wir stehen unter der Versöhnung. Es war ihr also wichtig, Sie hatten Opfer gebracht. Da war die aufregende Frage, nimmt doch Herr die stellvertretende Opfer an. Gilt es vor ihm? Ist es gültig? Meine Freunde, wir, die wir unter dem Kreuze Jesu, unter dem Opferaltar von Golgatha stehen, welch eine Frage für uns. Ist das wirklich ein gültiges Opfer? Hat der Heilige Gottes angenommen? Das ist mir die brennendste Frage, muss ich sagen, der Welt. Meine Freunde, ich habe Angst vor dem Gericht Gottes, mein Leben lang gehabt. Ich habe Angst vor dem Zorn Gottes. Ich weiß, dass wenn Gottes Zorn ungeschützt auf mich ergeht, ich tausendfach verloren bin. Ich habe Angst vor der Hölle. Und da sagt Jesus, ich sterbe für dich. Mein Blut macht dich rein von aller Sünde. Sag ich, gilt das vor Gott? Erkennt das an. Nimmt er das Opfer an? Und er hat es angenommen. Und er hat es gezeigt am Auferstehungsmorgen. Die Auferstehung Jesu ist das Signal, dass Gott das Versöhnungsopfer Jesu angenommen hat. Ist klar? Die Auferstehung Jesu ist das Signal, dass Gott das Versöhnungsopfer Jesu genommen hat. Und wenn der Teufel mich anfechten will, dass ich verloren bin, dann sage ich, wie Frau Manoah, wenn der Herr Lust hätte, Wilhelm Busch zu töten, dann hätte er das Opfer Jesu auf Golgatha nicht angenommen. Er hat es aber angenommen, als er Jesu von Toten erweckte. Nun verlasse ich mich auf dieses Opfer, das für mich geopfert wurde. Ist deutlich. Darum ist die Auferstehung Jesu so unsagbar wichtig, nicht? Diese Osterzeit ist ja so wichtig. Aber das habe ich mit meinen Predigten diesmal rumgeschlagen, um es deutlich zu machen, was die Auferstehung Jesu wirklich für eine ungeheure Bedeutung ganz aktuell für unser Glaubensleben hat. Hier hat Gott das Opfer Jesu angenommen. Und das Zweite, was die Frau sagt, ist dies. Sie sagt, erinnere dich doch, dass wir die ganze Zeit jetzt schon mit dem Engel des Herrn geredet haben, der hat uns nicht getötet. Sie erinnert an frühere Erfahrungen. Also wenn ich das jetzt ausspreche, dann gedenke ich an einen lieben alten Freund, der längst in der Ewigkeit ist, mein Freund Alfred Zeller in Männedorf. Ich habe oft erzählt, dass wir zusammen früher Bibelkurse hielten in Männedorf. Das ist so ein christliches Zentrum da. Und jedes Jahr früher, bis zu seinem Tode, fuhr ich nach Männedorf im Februar. Und da war so 8 Tage Bibelkurs. Kamen so aus der ganzen Schweiz meistens Männer und junge Männer zusammen. Frauen dabei. Es war nämlich so ein fester Kreis geworden. Und wenn der Alfred Zeller sprach, das war so ein Mann, der kam so aus dem Heiligtum, nicht? Dessen Rede war gesättigt mit biblischer Sprache, nicht? Als wir mal auf eine große Ausstellung miteinander gingen in Zürich, die Landesausstellung, und da so ein Trubel war, da stand er bloß mit seinem Regenschirm, mit seinem schwarzen Hut und sagte, dies ist ein Treiben wie das Treiben Jehus des Sohnes Nimsis. Kein Mensch in Essen weiß, wer Jehu der Sohn Nimsis ist, nicht wahr? Aber so in dieser Preislage redete er. Und das hat mir immer so gut gefallen, da war Kraft drin. Nicht? Eine moderne Ausstellung, dies ein Treiben wie das Treiben Jehus des Sohnes Nimsis. Nun, und der hat einmal so nachdrücklich davon gesprochen, dass eine ganz große Sünde der Kinder Gottes ist, dass sie die früheren Erfahrungen mit ihrem Herrn vergessen. Und da sagt er, das ist das Furchtbare bei Israel im Alten Bunde. Nicht wahr? Da hat der Herr durchs Rote Meer geführt, 3 Tage später knurren sie, wir kommen um, wir haben kein Wasser. Daran zu denken, wenn der Herr durchs Meer führt, wird er ja wohl auch für ein bisschen Wasser sorgen können. Nicht? Und dann schreien sie, wir haben nichts zu essen. Und dann kommen Feinde. Statt daran zu denken, der Herr, der uns bisher geführt hat in der Wolkensäule, wird ja wohl auch mit dem bisschen Amalekittern fertig werden. Nein, große Verzweiflung. Es hat mich so getroffen, weil mir es auch so geht, nicht wahr? Dass man vor einer Schwierigkeit plötzlich alles vergisst, was der Herr in einem langen Leben an einem getan hat. Wir sind wahnsinnig vergessen, in geistlicher Hinsicht. Das heißt, wenn uns einer was Böses getan hat, wissen wir nach 50 Jahren noch, nicht wahr? Aber ist doch so, nicht? Aber was der Herr Gutes getan hat, das vergessen wir. Und darum steht im 103. Psalm, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann kommt gleich die Hauptsache, der dir alle deine Sünden vergibt. Damit fängt es an. Nicht? Und dann all das Gute. Und davon sprach Zeller. Und dann sagte er, es gäbe in der Bibel ein wunderschönes Beispiel dafür,
wie Mensch im richtigen Augenblick sich drauf besinnt, was der Herr vorher getan hat. Und dann sprach er von der Frau des Manoah. Der Mann erschrickt, wir sind verloren. Die Frau sagt, Moment mal, das kann gar nicht sein. Der Herr hat uns vorher schon seine Gnade erzeigt, mit uns geredet, unsere Opfer angenommen. Wollen wir uns nicht mehr drauf besinnen, was er schon mit uns alles gehandelt und getan hat. Wie tröstlich das ist. Das vergesse ich nicht, nicht? Wie die Frau Manoah uns hingestellt wurde, als die Frau, die den 103. Psalm beherzigt hat. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jetzt kommt der nächste Punkt. Ist ein bisschen viel heute, ja? Soll man ein Vers zwischendurch singen? Schlafen Sie mal noch nicht ein. Wissen Sie, darf ich mal zwischendurch sagen, wenn man von der DDR kommt und kommt hier nach Deutschland, da hat man das Gefühl, hier schläft alles. Jedes Wörtchen, das man sagt vom Evangelium, ist in einem atheistischen Staat ganz anders funkelt. Wenn ich Gott sage, denkt sich keiner mehr. Wer drüben Gott sage, dann steht plötzlich der ganze Kampf an atheistischen Staates um die Gottesleugnung da. Ne? Und wir sagen, dann fragt mich jeder, ja, du redest von Gott, ist das gemein? Sag, ich weiß, dass ich sage Gott. Wissen Sie es gewiss? Ich weiß gewiss. Junge, da hätten die alle Unrecht. Verstehen Sie, jedes Wörtchen der Bibel bekommt einen ganz anderen Glanz. Und immer wenn ich dann zurückkomme von da, habe ich immer erstmal das Gefühl, hier ist so ein bisschen langweilig, nicht? Aber Sie schlafen also nicht, kann ich weitermachen. Okay, das war eine kleine Unterbrechung, um Sie aufzumuntern. Jetzt heißt und sein, das Weib gebar einen Sohn und hieß ihn Simson. Jetzt muss ich über den Namen Simson was sagen. Da haben Sie Gelehrten natürlich, ich kann nicht genug Hebräisch, um das selber zu übersetzen, ich muss mich auf die Aussagen der Gelehrten verlassen. Der Name hängt irgendwie zusammen mit Sonne. Manche übersetzen der Sohn der Sonne oder der Glanz der Sonne. Am besten leuchtet mir ein, was ein großer Kenner des Hebräischen, ein Mann, der unter Juden arbeitet, Evangelium verkündigt, in Hebräisch spricht, wie unser einer Essener Deutsch redet, der sagt, Simson heißt die kleine Sonne, das Söhnlein. Nicht das Söhnlein, das sagte die Mutter, mein Söhnlein. Mein Söhnlein, wir nennen dich Söhnlein. Die kleine Sonne. Das leuchtet mir fantastisch ein, denn hier fühle ich auch einmal wieder diesen unterirdischen Zusammenhang des Neuen und des Alten Testaments. Sehen Sie, diese Richter, diese Männer, die Gott erweckte, um Israel jeweils für kurze Zeit zu erlösen, diese Männer werden in der Bibel Heilande genannt. Und darum werden wir hingewiesen, dass sie gleichsam ein Vorbild, ein Schatten sind von dem einen Heiland, der gekommen ist, Sünder selig zu machen. Wenn das ein Söhnlein ist, dieser alttestamentliche Heiland, dann ist der ewige Erlöser die große Sonne. Nicht? Die große Sonne. Man kann gar nicht anders als vom Alten Testament immer wieder hinaufschauen auf den Herrn Jesus. Alles so Wegweiser. Jesus als Sonne. Heilande sind Sonnen, Söhnlein. Der Heiland ist die Sonne. Ich muss es zwischendurch erzählen, das ist einer meiner stärksten Jugendeindrücke. In meinem Elternhause wohnte bei uns einige Jahre die Mutter meines Vaters, eine bedeutende Frau, die eine große Anstalt geleitet hatte. Und eine stattliche Frau, ich weiß gar nicht, sie war, glaube ich, bekümmert, dass sie so einen kleinen Enkel gekriegt hatte, nicht mehr so klein geraten. Schweizerin, eine freie Schweizerin, der mir das war so ein majestätisches um diese Frau her. Und wir haben sie sehr verehrt. Und dann wurde sie sterbenskrank. Und eines Tages wurden wir Kinder geholt, die Großmutter stirbt, sie möchte euch noch einmal sehen. Und dann wurden wir reingeführt. Und ich habe selten etwas so Schreckliches gesehen, wie der Tod sein Zerstörungswerk tut. Sie war noch völlig klar bei Bewusstsein, aber von Wasser so völlig aufgeschwemmt und zerstört. Sie war nichts mehr von der alten Schönheit und Majestät da. Sie war nur noch ein Häuflein Jammer und Elend, das dem Tod entgegenkeuchte. Und dann winkt sie meinen Vater heran und sagt, sie möchte gern, dass wir Kinder, aber statten wir acht,
ein Lied singen. Ja, welches Lied? Und dann sagt sie, die Sonne, die mir lacht. Und das war erschütternd. Mit diesem Sterbenselend, in diesem Zerbrochenwerden, wünscht die Frau, dann sangen wir es, wir konnten alles auswendig. Mein Herz geht in Sprüngen, denkt sie, und kann nicht traurig sein. Ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Sonnenschein, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Ich habe als Kind nur so dumm verstanden, dass die Paradoxie des Christenstandes, dass sie in so einem Zerbrechen noch singen von mein Herz geht in Sprüngen, weil die Sonne da ist, die ewige Sonne nicht untergeht. Es gibt ein Jugendlied, das heißt, uns geht die Sonne nicht unter. Das haben wir in der Jugendbewegung gesungen. Und sie ist uns sehr oft untergegangen. Nicht? Sehr oft untergegangen. Aber seit ich Jesus kenne, kann ich in Wahrheit singen, uns geht die Sonne nicht unter. Und von diesem Sonne ist der Simson und doch eine kleine Abschattung, ein Sönnlein. Nicht? Dieser Name des Simson zeigt mir, dass es doch lohnt, in so einer erlauchten Bibelstunde ihn mal zu besprechen. Denn wenn es dem Heiligen Geist gefallen hat, hier so eine Abschattung von der großen Sonne uns darzustellen, dann täten wir Unrecht daran vorüberzugehen, nicht? Und ich möchte an diesem Simson ihn zeigen, dass das Alte Testament auch Gottes Wort ist. Ja, kann ich noch? Der nächste Punkt heißt, der ist wundervoll. Und der Knabe wuchs und der Herr segnete ihn. Wuchs, Wachstum und Segen. Wachstum und Segen. Sehen Sie, ich bin überzeugt, dass in der Bibel keine überflüssigen Sachen stehen. Und was mir überflüssig vorkommt, das verstehe ich dann noch nicht. Verstehen Sie? Dinge, die ich früher für höchst überflüssig hielt, die habe ich erst später begriffen, ihrer Bedeutung. Aber wie ich heute mich vorbereitete, da kam mir da doch ein bisschen komisch vor, dass hier steht, der Knabe wuchs. Das tut jeder Knabe. Ist nicht völlig blödsinnig, dass hier steht, er wuchs. Ist das nicht nun doch eine kleine, ein bisschen Geschwätz? Natürlich wächst ein Kind. Wäre grausam, wenn ein Kind demselben Status stehen bliebe. Ich habe nun bereits 4 Enkelmädchen und ich bin jedes Mal erschrocken, wenn ich sie nach 4 Wochen wiedersehe, wie doll die wachsen. Nicht? Dass die Bestrahlung heute ist oder was, weiß der Kuckuck, sie wachsen wie verrückt. Natürlich wachsen die. Warum steht das hier? Und dann kam ich drauf, das hat seine Bedeutung. Sehen Sie, der Simson wird uns später erzählt als ein gewaltiger Held. Als Löwin ansprang, da griff er ins Maul und rissen auseinander. Das können Sie nicht und kann ich auch nicht. Der muss also ein Kerl gewesen sein. Er wuchs, das soll heißen, der wurde zum Kerl, nicht? Der als kleiner Bursche schon beinahe seine Mutter umgeschmissen, so. Nicht? Da war was dran bei dem Wachsen, das war anders wie bei anderen. Da wuchs ein gewaltiger Bursch heran, so soll das heißen, nicht? Da schütteln die Tanten den Kopf und sagten, Junge, Junge, was geht da noch was, nicht so. Er wuchs. Und ist so wichtig, wenn da steht, er wurde ein Kerl, also wenn ich eine moderne Bibelübersetzung zu machen hätte, er wurde ein Mordskerl, würde ich das übersetzen, so, dass da gleich dabei steht, und der Herr segnete ihn. Denn, meine Freunde, was ist ein Kerl ohne Segen des lebendigen Gottes? Es gibt so viele Kerls in der Welt, nicht? Großartige, und sind ungesegnete Leute. Und damit wären sie Last für die Welt, nicht? Eine Last. Das waren die SS-Leute für Kerls, nicht? Was haben sie gemordet? Es ist wichtig, dass da steht, und der Herr segnete ihn. Ich muss erstmal einen Moment davon sprechen, was heißt Segen. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Was heißt eigentlich gesegnet sein? Ich habe jetzt auf meiner Reise in die DDR eine kleine Predigt gekriegt, was Segen ist. Da hatte ich so am Rande mal erwähnt, der Herr ist mein Hirte und 23. Psalm, er führt mich zum frischen Wasser, er führt mich auf grüne Weide. Und wie ich nun abreiste, ach, das war eine Liebe, sage ich Ihnen, das war eine Freude, ach, das ist unbeschreiblich, nicht, das ist unbeschreiblich. wie da so ganze Kolonne am Bahnhof stand. Und dann auf einmal drei Jungens ankommen, haben Tulpenstrauß in der Hand. Rührende Tulpen, ich habe es ja fast im Verdacht, sie haben sie in Anlagen geklaut. So, ich weiß nicht ganz genau, nicht? Vielleicht haben sie auch Weg gekauft. Aber mit dem Tulpenstrauß in der Hand, wenn Jungs in den Tulpenstrauß kommen, so 16-Jährige, das ist was furchtbar Rührendes, nicht? Und dann hält einer eine Rede, man spürt richtig an, wer die auswendig gelernt hatte, so unter Assistenz aller anderen, nicht wie sie danken für die herrlichen Tage und so. Ich habe ein bisschen Essen mitgebracht im Blumenstrauß, das ist trotzdem, ich sowas sonst nicht tue, nicht? Aber es war herrlich. Und dann war also vorher der erste Abschied von einem 10-jährigen Jungen, der jede Bibelstunde und jede Abendversammlung mitmachte. Ich sagte, wird das nicht ein bisschen viel für dich, mein Junge? Er saß immer, weil so voll war, auf dem Boden, hat immer eine Decke über dem Arm. Anders kenne ich den eigentlich gar nicht. Seine Lederhosen und so kariertes Hemd, den kleinen Stümper und eine Decke, die er auf den Boden setzte und sich da drauf pflanzte, nicht? Und da sagte, das habe ich für Sie als Abschiedsgeschenk. Hat ein Gemälde gemacht, auf so einem Zeichenbogen. Da steht drunter, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, mit einigen orthografischen Fehlern, mir wird mit Tee und so. Das ist gerade das Schöne daran. Aber nun so ein Junge, der malt expressionistisch. Der Herr ist mein Hirte, da würden Sie meinen, er malt einen Hirten, er malt Schafe. Nein, da ist nur im Vordergrund wundervolles, klares, blaues Wasser. Da ist dahinter eine knallgrüne Weide und mittendurch ein Hirtenstab, der durch einen Querstrich zum Kreuz wird. Und sonst nichts. Und ich sage, mein Junge, hast du für mich gemalt zum Abschied? Ja, ich für Sie gemalt zum Abschied. Ach, mein Junge, wie schön. Und dann sah ich das an. Er führt mich zum frischen Wasser. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf die grüne Weide seines Wortes. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und habe unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnenquell. Was brauche ich mehr als das Wasser des Lebens, als dass er mich mit seinem Hirtenstab weidet, deren Kreuz ist, der Erlöser, und dass er mich auf seine Weide führt. Was brauche ich mehr? Der Junge ist doll kapiert. Ne? Wir wissen Sie, so, nur so ganz die Symbole gewissermaßen. Ne? Also Jungs kapieren das. Und da habe ich gedacht, wie ich heute, das habe ich mir am Schreibtisch mal vor die Nase gestellt für einige Zeit, das Predigt, auch mit den orthografischen Fehlern, nicht? Dass, um das zu verstehen, braucht man kein Gelehrter zu sein, nicht? Da kann man sogar orthografische Fehler machen und kann es doch kapiert haben. Und wie ich überlegte, was soll ich Ihnen jetzt sagen, was gesegnet ist, da habe ich gedacht, das ist gesegnet sein, unter seinem sanften Stab. Ich sage den Vers nochmal, gehe ich aus und ein und habe unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnenquell. Das ist gesegnet sein. Hm? Simson, der Kerl und gesegnet. Sehen Sie, wer war gesegnet? Wer war gesegnet? Der Inspektor Zeller, der die große Anstalt Beugen, eine Kinderanstalt, geleitet hat, war 14 Jahre lang gelähmt. In dieser Zeit sind unendliche Menschen durch ihn zum Glauben gekommen. Wer in der Gegend, in der, da an der, der deutsch-schweizerischen Grenze in Lörrach und so bekümmert war, wanderte nach Beugen zu Zeller. Da wurden Berge von Schulden, Berge von Sorgen abgeladen, man ging getröstet nach Hause. Ein Mann, von dem Kraft ausging, und er war gelähmt im Fahrstuhl. War das ein gesegneter Mann? Ich würde sagen, er war ein gesegneter Mann. Ich habe einen jungen Kerl einmal auf Ersuchen der deutschen Botschaft in Norwegen aufsuchen müssen. Der hatte einen Matrose, der hatte einen Kameraden nach einem vollen, ganzen Flasche Cognac, die er ausgesoffen hatte, völlig sinnlosen Messer in die Brust gejagt. Man fand den besoffenen Jungen von 18 Jahren, einen Kerl wie ein Baum und den Toten neben ihm an Deck am nächsten Morgen. Und dann haben die Norweger ihn verhaftet und ich reiste damals in Norwegen, da die deutsche Botschaft mit gebeten, ich möchte den Jungen mal aufsuchen. Ein Kerl wie ein Baum, ein bildhübscher Junge, ein Kerl, wissen Sie, wo man Freude dran hat, der saß als Mörder. Und sagt, ich weiß gar nicht, wie es geschehen ist. War das ein, er war ein Simson. Der Knabe wuchs, der ist angewachsen. Aber war ein gesegneter Mann? Verstehen Sie, Segen, man kann äußerlich alles genommen kriegen und ist fantastisch gesegnet. Und man kann Kerl sein bis dort hinaus wie Simson und ist völlig ungesegnet. Natürlich am schönsten ist, wenn beides zusammenkommt. Ich habe gestern einen gesegneten Simson kennengelernt. Da war ich also in Ostfriesland bei einer Gemeinschaftskonferenz. Und da wurde, bitte? Ja, ich muss nachher eben erzählen. Nachher muss ich ihm 10 Minuten erzählen. Und da leitete ein, ich muss Schluss machen, das ist recht, ja. Und da leitete ein Bruder die Gebetsgemeinschaft, so aus Friese, ein Kerl wie ein Turm. Und wenn er den Mund aufmachte, spürten sie, wie der Mann aus dem Heiligtum kommt. So war der junge Simson. Er wuchs und der Herr segnete ihn, nicht?